Kulinarische Erzeugnisse aus Italien genießen weltweit nahezu uneingeschränkt Wertschätzung. Von den Erzeugnissen, die in italienischen Wahllokalen gelegentlich zusammengemischt werden, kann dies nicht unbedingt behauptet werden. Zum Schrecken von Pro-Europäern, Liberalen und Linken kommt in Rom eine rechtspopulistisch bis rechtsradikale Koalition an die Macht, die allerdings durch eine demokratische Wahl legitimiert ist. Was wollten die italienischen Wählerinnen und Wähler also kundtun? Rechtsruck in Italien, was wird aus Europa? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Tonia Mastroboni ist bei uns, italienische Journalistin. Sie sind Korrespondentin der Tageszeitung La Repubblica hier in Berlin. Und Sie haben den Wahlabend in Ihrer italienischen Heimat verbracht, waren auch auf den letzten Wahlkundgebungen, unter anderem auch der Wahlsieger. Elmar Bruck ist CDU-Politiker, war fast 40 Jahre Mitglied im Europäischen Parlament und auch dort lange Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Frank A. Meyer, Schweizer Journalist, lebt hier in Berlin und Sie schreiben unter anderem für das Magazin Cicero, das gehört auch dazu, Sie ja vor einigen Jahren mitgegründet haben. Ralf Sina war 6 Jahre lang Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Brüssel. Frau Mastroboni, erklären Sie uns das politische Gemüt in Italien, der Italienerinnen und Italiener. Manche glauben ja zu wissen, wie das ist. Es ist ja in Italien so, wer gestern noch klein war, ist jetzt groß. Und wer gestern groß war, jetzt klein. Da gibt es ja einige Beispiele bei den Parteien. Lieben Ihre Landsleute das Achterbahnfahren?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich frage mich auch immer, warum sie sich alle 3-4 Jahre an eine messianische Figur übergeben, weil sie sehr, sehr, sehr schnell müde werden. Ne? Aber wenn man das genau betrachtet, ich meine, Giorgia Meloni hat 26% der Stimmen kassiert. Das ist weniger eben, als die früheren messianischen Figuren kassiert hatten, spezifisch Matteo Renzi oder auch Matteo Salvini, Berlusconi früher. Das waren ganz andere Zahlen, das war über 30%. Das heißt, sie hat eindeutig die Wahlen gewonnen, weil die anderen Parteien sehr schwach waren und weil auch das Mitte-Links-Bündnis sich eben nicht dazu geeinigt hat, ein Bündnis also als Koalition die Wahlen anzugehen. Aber ich denke mal, erstens, sie weiß selber noch nicht, was sie mit diesem Ergebnis macht. Das werden wir vielleicht auch dann besprechen. Und zweitens, wie gesagt, also es ist ein eindeutiges Ergebnis für sie. Jetzt werden wir mal gucken, es ist alles noch sehr, sehr undeutlich, was da passieren wird.
Für die Anhänger der europäischen Idee, Emma Brock, war das vielleicht kein guter Abend. Ich sag's mal ganz oder frag mal ganz zugespitzt: Hat die Wahl in Italien das Zeug, die EU in ihrer jetzigen Form zu sprengen?
Das könnte es sein, aber ich glaube es nicht. Denn ich verfolge nun auch seit mehreren Jahrzehnten italienische Politik. Alles im politischen System dort kann man sagen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich hoffe, dass das diesmal wieder der Fall ist. Das weiß ich allerdings nicht. Ich kenne fast alle Handelnden, aber Frau Meloni kenne ich nicht persönlich und kann das schlecht beurteilen. Aber sie ist der eindeutige Sieger. Derjenige, der dieser möglichen Koalition als derjenige ist, für den ich am meisten Sorgen in Europa habe, wäre Salvini, der fanatisch ist oder explodiert. Salvini ist der eigentliche Wahlverlierer, der hat noch 8,8% gekriegt. Das ist eine vernichtende Niederlage für Salvini in diesem Konzert. Absolut. Und deswegen wird er nicht die entsprechenden Einflussmöglichkeiten haben. Wie sich der alte Berlusconi da benimmt, weiß kein Mensch. Mhm. Aber da ist zumindest die Gene ein Stückchen europäisch ausgerichtet, sodass das dort hineingeht. Und wir müssen sehen, dass beispielsweise Meloni eher pro-amerikanisch als pro-russisch ist. Völlig anders in der Zuteilung, als wir das bei den anderen rechten Parteien in Europa wissen. Sie kann auch rechnen. 220 Milliarden Euro insgesamt aus dem Paket, 190 sind noch auszuzahlen aus dem Recovery-Paket. Dann wird man auch schon vorsichtig sein, dass das nicht gefährlich wird, dass die Gelder nicht ausgezahlt werden, wie man das jetzt bei Orban gemacht hat. Und Frau von der Leyen hat ja was sie zu dem Zeitpunkt taktisch klug war, aber sie hat dort zum Ausdruck gebracht, dass dieselben Regeln gelten werden.
Herr Sina, wird die EU instabiler?
Ja, das wird sie. Also nach dem Weggang sozusagen in Anführungszeichen von Mario Draghi, der für Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, ein ganz wichtiger Ansprechpartner war, gerade jetzt während des Ukraine-Kriegs, viele Telefonate. Ein Mann, der Italien nach vorne gebracht hat wirtschaftlich, der in Brüssel, auch in Brüssel eine große Rolle spielte, hoch anerkannt. Jetzt Frau Meloni, wahrscheinlich ja in Begleitung, Elmar Brok hat es angesprochen, von Matteo Salvini, der als Innenminister in Brüssel bekannt ist. Und von einem Berlusconi, der Herrn Putin in einer Weise hofiert, dass einem schon schlecht werden kann. Das heißt also zwei Putin-Fans in Anführungszeichen in dieser Troika mit Frau Meloni, die selber keine ist, aber zwei an der Seite. Das ist für Brüssel ein Problem und es ist vor allen Dingen deshalb, glaube ich, ein Problem, weil das Ganze sich in einem Koordinatensystem zusammen abspielt mit Ungarn, mit Polen. Zur PiS-Partei hat ja Frau Meloni ganz gute Drähte. Mit einem Frankreich, das Gott sei Dank noch gerade davongekommen ist, aber wo ja Frau Le Pen auch keine ganz unwichtige Rolle spielt. Mit einem Schweden, wo die Schwedendemokraten keine ganz unwichtige Rolle spielen. Das heißt, in einem Koordinatensystem in der EU, wo die rechtsnationalistische Flanke deutlich stärker wird. Das heißt, wir werden in Zukunft bei den Abstimmungen in der EU mit Italien, einem großen Land, mit deutlichen Schwierigkeiten rechnen müssen und mit Allianzen, gerade vor Viktor Orban. Und das ist in der Tat für die EU-Kommission, für die EU insgesamt eine riesige Herausforderung.
Herr Mayer, gehört ja zur Geschichte der EU seit langer Zeit das gegenseitige Missvergnügen. Braucht die Europäische Union denn spätestens jetzt nach diesen Erfahrungen der Wahlen dieses Jahres eine Reform an Haupt und Gliedern?
Das wird ja nicht machbar sein, weil genau die Kräfte, die jetzt stark werden in der EU, werden dafür nicht bereit sein. Und ich glaube auch, dass die deutsche Idee von Europa sich nicht durchsetzen wird. Es wird ein Europa der Nationen bleiben. Und ich muss schon sagen, dass mich ein bisschen gestört hat, dass man von Brüssel aus sofort auf diese Wahl reagiert hat. Das ist die Wahl Italiens. Und wir sind alle wahnsinnig aufgeregt, weil der Begriff, der Name Mussolini in diesem Zusammenhang plötzlich eine Rolle spielt. Das ist natürlich ein fürchterlicher Begriff in Italien, als würde in Deutschland plötzlich der Name Hitler eine Rolle spielen in Wahlen. Nicht? Die beziehen sich ja so, aber das hat keine Bedeutung mehr. Wir sind zu aufgeregt einerseits über Italien und ein bisschen zu wenig, aber Sie haben es angesprochen, Herr Sina, über das, was in Europa passiert. Wir haben in Europa rechtspopulistische Kräfte, wie auch immer sie sich zusammensetzen, ob mit der Linie Mussolini oder mit der Vulgarität eines Salvini, das ist ja nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass diese rechtspopulistischen Kräfte in Europa eine Rolle spielen und zunehmend eine Macht sind und wir uns nämlich fragen müssen, warum das so herausgekommen ist. Und da möchte ich zum Schluss meiner Aussage hier mal sagen, wir müssen uns nicht fragen, was die Rechten gemacht haben, sondern mal fragen, was links der Mitte passiert ist, dass eine Klientel, die eigentlich zu denen gehört, die ganz normalen, einfachen Bürgerinnen und Bürger in Europa, in Schweden, in Frankreich wahrscheinlich demnächst auch mal, dass die hingehen und rechtspopulistisch wählen. Mhm. Eine Antwort gibt es. In der Schweiz ist die stärkste Partei die rechtspopulistische SVP. Das ist die stärkste Partei in der Schweiz. Sie wird gewählt von den Arbeitnehmern. Nicht die Sozialdemokraten, und von den Grünen wollen wir gar nicht reden. Das ist die Arbeitnehmer wählen heute populistisch, rechtspopulistische Partei.
Bei der Schweiz, in Schweden waren die Sozialdemokraten zwar die stärkste Partei, aber hat ihnen dann nichts genützt oder wird ihnen jetzt bei der Koalitionsbildung nichts nützen. Das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist ja das Thema der Sendung unter anderem rauszukriegen. Wie ist es so weit mit Europa gekommen? Wir sollten Frau Mastroboni aber vielleicht erst mal kurz das Wahlergebnis in seine Bestandteile zerlegen, denn es sind ja hier verschiedene Stichworte schon gefallen, Postfaschismus, Mussolini. Ganz kurz, wer ist Giorgia Meloni, die wir jetzt vom Fernsehen zwar kennen, wir kennen nur kurze Redeausschnitte von ihr. Was ist das für eine Bewegung, die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens. Wie muss man die einschätzen? Da wird immer das Adjektiv postfaschistisch genannt, das auch ein bisschen seltsam klingt. Was ist das für eine Bewegung? Was ist das für eine Frau, die jetzt in Zukunft an der Regierungsspitze stehen wird?
Also erstens, ich würde nicht sagen, dass sie rechtspopulistisch ist. Ich würde sagen, sie ist rechtsnationalistisch. Es gibt da eine neue Rechte in Europa, die sich auch zum Beispiel in Spanien durch Vox ausdrückt und so weiter. Die ist chauvinistisch, die ist eben nationalistisch. Und das ist etwas anders. Sie greift nicht Themen auf wie Salvini eben auf vulgäre Weise, auf laute Weise und nutzt sie aus, um Wählerschaft zu... Sie hat wirklich ein Programm, Sie hat zumindest im Kopf die Idee, dass zum Beispiel einige Befugnisse an Italien zurückgegeben werden müssen. Und da ist ein sehr, sehr gefährliches Szenario kommt da ins Spiel. Weil natürlich, Sie haben es eben angedeutet, in der europäischen Gruppe, in der Parlamentsgruppe der ECR, wo sie ja auch Präsidentin ist und wo sie einen ganz, ganz schnellen wirklich Aufstieg erlebt hat, einen aufhaltsamen, um Brecht zu zitieren, da sitzt sie ja zusammen schon mit den Demokraten, mit den Dänen, mit PiS. Und ich glaube, PiS wird wirklich, genau, die polnische Regierungspartei. Und ich glaube, das ist das Gefährlichste momentan an Meloni. Ich würde mich nicht so sehr Sorgen machen um die üblichen Themen, die immer zitiert werden. Migration natürlich. Mhm. Auch ihre Parolen, ihr Vokabular. Also ich würde das nicht postfaschistisch, ich würde das neofaschistisch nennen. Weil wenn man spricht von, genauso wie AfD in Deutschland oder wie andere rechtsradikale Parteien, von einem ethnischen Austausch. Da gehen ja hier, natürlich gehen alle Lichter an und man setzt ganz klar rote Linien in Deutschland. In Italien ist dieses Wort oft gefallen. Sie hat es benutzt und Salvini hat es auch benutzt.
Aber wenn Sie jetzt sagen, faschistisch, postfaschistisch, neofaschistisch, taucht ja immer der Name Benito Mussolini aus. Der engste Verbündete von Adolf Hitler. Er hat nicht ganz so schlimm gewütet in Italien wie Hitler in Deutschland und dann vor allen Dingen während des Krieges. Er hat trotzdem als Diktator eine Blutspur durch Italien gezogen.
Er hat auch Juden deportiert.
Hat Juden deportiert. Und die Frage, haben die Italiener aus der Geschichte nicht gelernt oder haben sie anders als in Deutschland diese Geschichte nicht so richtig aufgearbeitet?
Das ist eine sehr gute Frage natürlich und eine grundsätzliche Frage. Ich glaube, die Italiener haben viel weniger die Geschichte aufgearbeitet als die Deutschen. Das auf jeden Fall, zumindest in den letzten Jahrzehnten die Deutschen. Die Italiener haben sich sehr oft verstanden auch als ein Land, das ab 1943 zumindest einen sehr starken Widerstand hatte. Eins der bekanntesten Widerstandslieder der Welt ist ja immer noch Bella Ciao. Ich glaube, gestern hat Liberation heute Morgen hat die Taz irgendwie, die Tageszeitung hier in Deutschland hat Bella Ciao zitiert. Ich glaube, in diesem Verständnis haben sie oft unterm Teppich gekehrt, wie faschistisch sie waren. 20 Jahre lang, nicht 13 Jahre lang, 20 Jahre lang. Und genau im 100. Jahr nach dem Einmarsch in Rom der Faschisten ist eben eine sozusagen jemand an die Macht gekommen, der aus dieser Tradition kommt. Giorgia Meloni war schon mit 15 militant. Also sie war in dieser postfaschistischen Movimento Sociale Italiano tätig, aktiv. Sie hat dann aber, das ist interessant, sie wurde als sehr junges und sehr talentiertes, Frau wurde sie kooptiert in der Partei von Gianfranco Fini. Und Gianfranco Fini war ja der Mann, der gesagt hat, der Faschismus ist das absolute Böse, der nach Israel gereist ist. Und der
hat das in Israel, glaube ich, auch gesagt, diesen
genau,
Satz.
Genau, ja. Den hat er dort gesagt. Und Allianz Nazionale ist eben die Partei, die es auch, also die Meloni zum Erfolg, sie war die jüngste Ministerin der Geschichte unter der Regierung von Berlusconi und Allianz Nazionale. Sie war ein junges Talent, anerkannt von dieser postfaschistischen Partei, wirklich im Sinne von Post. Aber danach hat sie ja ihre Partei in der Logik gegründet, sie wolle wieder rechter sein als diese Partei. Jetzt, und damals war es noch eine 2%-Partei und jetzt ist es eine 26%-Partei.
Jetzt hat Emma Brok eine Frau, die zumindest in der Öffentlichkeit stark wirkt, vielleicht auch stark ist, ja zwei Schwächlinge an ihrer Seite. Matteo Salvini und Silvio Berlusconi, die beide wahrscheinlich ihre politische Zukunft hinter sich haben. Ich sage das durchaus etwas lakonisch gemeint. Spielen die überhaupt noch eine Rolle? Oder wie könnte man sich diese Konstellation in Italien, Silvio Berlusconi und die Forza d'Italia ist ja eine Schwesterpartei auch der Union, wie kann man sich diese Konstellation vorstellen?
Nein, Meloni wird darauf angewiesen sein. Wenn man sich da mal die Zahlen zusammensieht, was die anderen Parteien bekommen hatten. Wenn die Partei der Demokratico eine Koalition der Mitte- und Linksparteien zustande bekommen hätten. Ja, aber die Führung sind Christdemokraten. Enrico Letta kenne ich noch als Vorsitzenden der europäischen jungen Christdemokraten. Ist ein Prodi-Mann. Und Renzi ist auch ein alter Christdemokrat. Das ist übrigens die Schwäche, über die vielleicht noch reden können, dass wir als EVP nicht in der Lage waren, eine vernünftige Mittepartei aufzubauen. Das Personal ist da, das hat sich nur verteilt auf verschiedene Parteien. Ich glaube, dass die Trickser wie Berlusconi eine Rolle spielen. Dass Draghi vorzeitig gestürzt ist, war die Arbeit von Berlusconi durch eine Mittagsessen-Einladung in seine Villa, wo er Salvini und Meloni überzeugt hat, dass man jetzt schon das Misstrauensvotum macht, obwohl zwei der Parteien, nämlich Mitglied der Koalition war von Draghi. Das heißt, das hingedeichselt, dass Neuwahlen stattfinden, war Berlusconi.
Die Frage ist ja, Herr Sina, welchen Spielraum hat Meloni eigentlich, welchen politischen Spielraum? Sie hat viel angekündigt, das ist in allen demokratischen Staaten der Welt so im Wahlkampf. Jetzt muss sie liefern, aber sie ist ja möglicherweise auch in ihrem Aktionsradius beschränkt. Sie muss auch viel Rücksicht nehmen auf der italienischen wie auf der europäischen Ebene. Wird sie dann ziemlich bald von den europäischen Realitäten eingeholt?
Also die EU-Kommission hat ja heute etwas freigegeben, nämlich die zweite Tranche dieses fast 200-Milliarden-Pakets an Italien. Ich glaube, über 26 Milliarden, das ist natürlich ein Signal erstmal an Frau Meloni und die Herren, die sie ja wahrscheinlich begleiten, dass der Draghi-Kurs der Reformen in Italien fortgesetzt werden soll und dass die Auszahlung daran hängt. Und wenn Sie nach dem Spielraum fragen, der wird sicherlich hoffentlich dadurch etwas begrenzt, dass die EU-Kommission und die EU insgesamt genau hinguckt, was passiert da jetzt und zahlen wir weiter oder zahlen wir nicht. Bei Ungarn ist man ja immerhin auf dem Weg, jetzt finanzielle Sanktionen zu erwägen zumindest und Polen. Und das blüht sicherlich auch Frau Meloni. Was Salvini angeht, glaube ich, hat der vor, wieder Innenminister zu werden und wieder in Brüssel aufzulaufen und seine Idee der Seeblockade vorzutragen und die Idee, wieder italienische Häfen zu sperren und die Idee, den italienischen Geheimdienst einzusetzen gegen Hilfsorganisationen wie Save the Children und andere, die Flüchtlinge versuchen zu retten. Also da erwartet die EU einiges. Aber insgesamt, so sehr ich auch entsetzt bin, dass an diesem Jahrestag, dem 100. von Mussolinis Marsch auf Rom, eine solche Frau die Wahlen gewonnen hat, frage ich mich immer, sind es nicht im Grunde genommen Krisensymptome einer EU? Diese Tatsache, dieses, was Herr Mayer, was Sie gerade angesprochen haben, dieses starken Rechtsrucks in Schweden, sozialdemokratisches Vorzeigeland und. Und müssen wir uns als Europäer nicht auch fragen, was machen wir falsch, dass solche Figuren plötzlich an die Macht kommen? Und da fände ich es für die EU auch wichtig, nicht nur jetzt sozusagen immer wieder zu sagen, eine Postfaschistin, was ja richtig ist, sie hat sich nie davon distanziert und all diese Widerlichkeiten, aber zu fragen, was machen wir falsch, dass plötzlich die Marine Le Pens dieser Welt und Frau Meloni und Schwedendemokraten so stark werden. Was läuft falsch in der EU?
Ja, was machen wir falsch? Das ist ja die Frage. Man könnte es ja auch anders formulieren, Herr Mayer. Wo sind denn eigentlich die anderen, die Parteien der Mitte, die für die europäische Idee stehen, die die europäische Idee hochhalten, die sie die EU prägen wollen, die sie in einen Mitplayer, Global Player neben China, USA, Russland wahrscheinlich nicht mehr stellen wollen. Wo sind die Sozialdemokraten, die Liberalen, die Parteien der Mitte, die Christdemokraten, die offensichtlich ja nicht in der Lage sind, eine solche Entwicklung in Europa zu verhindern?
Also ist ja eine semantische Frage, ob das Rechtspopulisten sind oder nicht, oder national. Rechtspopulisten sind sehr nationalistisch. Also das ist einfach eine... Auch das Faschistoide spielt bei den Rechtspopulisten eine Riesenrolle. Warum werden die gewählt? Die werden nicht gewählt, weil sie sagen, wir sind, also wir kommen aus der Tradition des Faschismus oder Postfaschismus. Das ist es nicht. Das, was wir diskutieren, ist es nicht für den Wähler. Für den Wähler ist es, dass die davon reden, von Dingen reden, von denen die anderen nicht reden. Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Benennen. Die benennen Dinge. Die sagt zum Beispiel Vaterland, das sagt sie ja, Nation, sagt sie, Christin, sagt sie. Alles Dinge, wo Leute sagen, ja, eigentlich, warum nicht? Also ich bitte Sie, das sind, wir sagen, das ist ja entsetzlich, das ist ja kein Programm. Was ist dieses Staccato, man nennt es, was ein Reggae-Vortrag, den sie da hält? Und da staunen wir und sagen, Donnerwetter, intellektuell ist das nirgends. Aber offenbar benennt es etwas. Und wir müssen aufpassen, wir gehören nämlich genau zu denen, die mit den ganz einfachen Leuten nichts mehr zu tun haben. Wir sind eine Elite. Das ist in Ordnung. Gesellschaften brauchen Eliten. Aber wir wollen das gar nicht mehr hören, diese ganze Heimat. Heimat in Deutschland darf man jetzt wieder. Ich habe es beobachtet, wie schwierig es war. Heimat. Die Leute wollen Heimat. Sie wollen sich zu Hause fühlen. Und diese Dinge, die wir nicht benennen, übrigens auch in der Migrationspolitik, die verdrängen wir so sehr, dass wir inzwischen das Gefühl haben, es ist eigentlich kein richtiges Problem mehr. Mhm. Aber es ist ein Riesenproblem für Menschen, die vielleicht gar nicht betroffen sind, aber das sehen und sagen, ich bin doch bei mir zu Hause, ich bin doch da. Und die sagen das. Die Rechtspopulisten, das Wesen der ist, die wollen kein Problem lösen. Die wollen das Problem bewirtschaften. Denn wenn sie es lösen würden, wären sie überflüssig. Mhm. Und aus dem abzuleiten, dass es an den Mitteparteien, an diese Christdemokraten, wenn ich schon den Begriff höre und dann schaue, was sie daraus gemacht haben, nicht? Oder die Sozialdemokraten. Ich war Sozialdemokrat, Juso, alles. Ich kenne das, Gewerkschafter, das ist meine Vita. Mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Wer da rumgendert und sich um die Aufhebung der Damentoiletten kümmert, damit Transsexuelle kein Problem haben, diesen ganzen Kindergarten kann ich nicht mehr sehen. Und Entschuldigung, nur noch das. Die haben nichts mehr zu tun mit den ganz normalen, einfachen Leuten, die morgens um 7 ihre Kinder in die Schule bringen und arbeiten gehen.
Und das Problem immer ist, dass die EU damit identifiziert wird. Ja, die EU wird damit identifiziert. Und das bringt sozusagen diese Kräfte hervor. Ich sage Ihnen noch ein Wort. Wenn ein Freund von mir hat mir heute noch erzählt, er hat sich mit einer polnischen Bäckersfrau unterhalten. Und die hat gesagt, Mensch, ihr in Brüssel, ihr EU-Leute, ihr attackiert die Familie. Und hat dann als Beispiel genannt, ihr sagt, plötzlich wird Vater und Mutter ist nicht mehr gefragt, sondern man soll sagen Eltern 1 und Eltern 2. Das hat gar nichts mit Brüssel zu tun, das war ein Vorschlag des Europarates. Aber das hat jetzt die Bäckerin, diese feine Unterschied hat sie nicht gemacht. Aber sie hat assoziiert, der Angriff auf das klassische Familiensystem, was in Polen eine große Rolle spielt, was jetzt ja auch Frau Meloni wieder beschworen hat und so weiter. Und in anderen Ländern auch. Das wird sozusagen attackiert und Brüssel gilt als Chiffre, als Symbol dieser Attacke. Und das halte ich für ein ganz großes Problem.
Aber ich glaube, da ist, also erstens in Italien ist es kein semantischer Unterschied, Rechtspopulismus oder Rechtsnationalismus, weil die Lega von Matteo Salvini war überhaupt nicht nationalistisch. Die Lega von Matteo Salvini ist gegründet worden als eine Partei, die sollte die Autonomie des Nordens erreichen. Und es war eine föderalistische Partei. Er hat sich dann am Ende hat er das Lega Nord weggenommen und hat versucht, den Süden zu erobern. Aber es gibt einen Riesenunterschied in Italien zwischen dem Populismus von Salvini und dem Rechtsnationalismus von Meloni. Das muss einfach gesagt werden, weil das ist was ganz Neues in Italien, dass so eine Partei so einen Riesenerfolg hat. Und darüber muss man sich eben fragen. Was ich dazu sagen, ich denke, die Analyse der italienischen Wahl riskiert bei diesen Themen etwas. Erstens hat über die Hälfte der Italiener haben für nicht rechte Partei gewählt. Also wenn man die absoluten Zahlen nimmt, dann haben die meisten Italiener, erstens, die Wahlbeteiligung war die niedrigste der Geschichte. Und das ist schon mal ein Fakt. Und viele junge Leute sind nicht wählen gegangen. Und ich sage jetzt in einer Minute, warum, glaube ich, dass viele junge Leute nicht wählen gegangen sind. Zweitens, mehr als die Hälfte der Italiener haben nicht für diese Parteien gewählt. Nur die Sozialdemokraten und die Fünf-Sterne-Bewegung haben sich nicht dazu aufraffen können, ein Bündnis zu machen. Calenda und Renzi sind zwei egotische Figuren, die es auch nicht geschafft haben. Die sind alle für sich selbst gerannt und deswegen haben sie die Wahlen verloren. Es gibt einfach auch ein wahltaktisches.
Warum funktioniert das in der Mitte und auf der linken Seite in Italien nicht, was auf der rechten passiert, nämlich ein Bündnis zu schließen? Denn das Wahlgesetz würde ja Bündnisse,
ja, natürlich,
wenn man gemeinsame Kandidaten hat.
Das Rosatellum ein schreckliches Wahlsystem und da muss man einfach Bündnisse machen, da muss man Koalition
warum
machen.
Gelingt das? Warum gelingt das?
Sonst ist das schon gelungen auf der Linken.
Diesmal nicht, genau.
Renzi und Letta geht gar nicht.
Genau, und ich wollte auch daran erinnern, dass nicht nur, ich meine, die Fünf-Sterne-Bewegung, wir vergessen ein bisschen, die Fünf-Sterne-Bewegung ist der zweite große Sieger dieser Wahl. Das muss man sagen. Und alle hatten sie für tot erklärt. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat trotz allem noch eine sehr gute Prozentzahl kassiert. Und vor allen Dingen, sie ist erste Partei in fast den ganzen Süden. Mhm. Warum? Weil die Fünf-Sterne-Bewegung wird identifiziert jetzt mit einer linken Partei, weil sie ein einziges großes linkes Thema hat. Und das ist das Bürgergeld. Und es ist nun mal so, und darauf komme ich auf die jungen Leute. Die jungen Leute in Italien, die haben Einkommen, das ist völlig lächerlich und das ist entwürdigend, was die verdienen. Und deswegen gehen sie massenweise nach Deutschland, gehen sie massenweise nach Frankreich, nach England, nach Amerika. Und im Süden ist es insbesondere so, wenn ein junger Mensch gerade seinen Magister macht oder seinen Abschluss macht und dann wird er eingestellt in einer Firma, er kriegt so wenig Geld, dass er oft überlegt und sagt, naja, ich kriege wahrscheinlich mehr Geld, wenn ich das Bürgergeld kassiere. Dann mache ich gar nichts oder ich arbeite schwarz. Und die Linke...
Die reden jetzt nicht gerade über Deutschland.
Ne? Nee, nein, aber ich meine...
Ähnlichkeiten sind vielleicht nicht zufällig.
Und letzter Satz, und deswegen denke ich, zum Beispiel die Partito Democratico hat es völlig verpasst, ein großes Thema für sich zu stellen. Ich hätte suggeriert, den Mindestlohn. Es ist das einzige Land in Europa, das noch keinen Mindestlohn hat. Warum? Weil... Die Partito Democratico, die Sozialdemokraten sind nicht imstande, sich von den Gewerkschaften zu befreien. Und die Gewerkschaften wollen natürlich nicht ihre Macht verlieren, da am Tisch zu sitzen und die Verträge zu
schmieden. Jetzt hat ja Frau Meloni viel versprochen, vor allen Dingen ausgabenorientiertes in Italien, Elmar Brok. Sie bekommt Geld aus Brüssel, wenn sie Reformen durchführt. Jetzt muss man sehen, inwieweit die tatsächlich durchgeführt werden. Könnte in Italien ein zweites Griechenland entstehen, das durch Ausgabenpolitik, durch massive Schuldenaufnahme, ständige Verletzung der Maastricht-Kriterien, also wie viel Schulden ein Land aufnehmen darf, könnte da damit auch eine große Gefahr nicht nur für die Europäische Union, sondern auch für die europäische Währung entstehen?
Lassen Sie mich einen Satz zu der vorherigen Diskussion sagen. Denn wir müssen feststellen, es gibt Linkspopulisten, das sind die Fünf Sterne, und Rechtspopulisten. Populisten sind weder rechts noch links, sie sind Populisten. Kaczynski gewinnt seine Wahlen mit Sozialprogrammen, nicht mit rechten Parolen. Und so ist das auch in früheren populistischen, faschistischen Regierungen gefallen. Das mit unter rechts und links ist falsch. Fico, Mitglied der Sozialisten in der Slowakei, ist ein übler Populist, ein antieuropäischer Populist. Der wird, weil er bei den Sozialdemokraten ist, leider nicht diskutiert. Aber ist auch mal wertvoll hinzuschauen. Und bei den Schwedendemokraten, wir haben in Dänemark, in Schweden und in Finnland bei Minderheitenregierungen immer solche Parteien gehabt, die stützen. Oder auch moskauhörige Kommunisten, die ja die andere Seite gestützt haben. Also das ist Tradition und ist nicht immer so dramatisch, wie es im Augenblick dargestellt wird.
Ich bin geschlagen zu der Frage, sind Sozialpopulisten dann.
Ja. Genau. Und der Kaczynski ist auch ein Sozialpopulist. Ja. Deswegen ist das, aber jetzt ist, will ich das nicht weiter fortsetzen, sondern Ihre Frage beantworten. Theoretisch könnte das möglich sein, dass das wie in Griechenland geht, aber ich glaube es nicht. Einmal gibt es Frau von Meloni aus den letzten Tagen, die bei dem ich Eindruck habe, dass sie das Problem verstanden hat. Salvini ist derjenige, der viel Geld ausgeben will, nicht Meloni. Und,
Sie will keine neuen Schulden machen.
Sie weiß, dass sie dann sofort die Basis ihres Erfolges zerstört, wenn das zusammenbricht. Und es gibt einen zweiten Punkt dieser Frage. Der italienische Präsident hat sehr viel mehr Macht als der Deutsche. Und er wird nicht jeden Wirtschafts- und Finanzminister genehmigen und sagen, dann kriegst du meine Ernennung nicht. Ich möchte da eine Person haben.
Schon mal gezeigt.
Das heißt, bei Außenministern wird das gezeigt.
Bei der Fünf-Sterne-Bewegung.
Ja, und ich nehme an, dass der Präsident das wieder machen wird. Deswegen wird er auch darauf achten, dass da ein eher europäischer, vernünftiger Mensch ins Finanzressort
kommt. Aber möglicherweise ist eine Konfrontation mit Brüssel da auch unvermeidbar.
Darf ich eine kleine Anekdote erzählen? Montag haben sich alle gewundert, warum hat Giorgia Meloni keine Pressekonferenz gemacht? Das machen alle traditionellen Parteien immer. Warum hat sie ihren Leuten gesagt, am Sonntag nach, in der Sonntagnacht, ihr sollt kein Karussell machen. Genau aus dem Grund. Sie will nicht erschrecken. Sie will Europa nicht erschrecken. Sie wollte in der Pressekonferenz nichts machen, das irgendwie die Märkte beunruhigt. Das denke ich, aber das...
Trotzdem ist der Euro ja, ja in den Keller gegangen.
Natürlich, natürlich. Aber sie wollte eben nichts, sie will nicht beunruhigen. Genau wie Herr Brok gesagt hat, sie wird hundertprozentig eine Figur für das Wirtschaftsministerium wählen, die eben
Vertrauen erweckt.
Sie wird auch Salvini, glaube ich, auf keinen Fall ins Innenministerium lassen.
Ich glaube, das hat sie ja schon angekündigt.
Ein paar Mal signalisiert. Ja,
also, aber wir sind nicht die Steuern
Problem. Wenn wir so
ja, aber die Frage ist ja, ja mal, ob die Konfrontation mit Europa, mit Brüssel trotzdem unvermeidbar ist. Kann es denn sein, dass wirklich das, was jetzt viele befürchten, die EU in zwei Blöcke zerfällt?
Es ist so, wenn wir schauen, wer hat nicht, ich wage es zu sagen, rechtspopulistisch gewählt. In all den Ländern, dann ist es immer eine große Mehrheit. Also hätten wir so gesehen gar kein Problem. Wir haben ein Problem eines Wachstums, vielleicht können wir uns da einigen, von sehr rechten, nationalistischen, zum Teil rassistischen, zum Teil, was auch immer sie bewirtschaften, je nach Land bewirtschaften die ihre Sache. Wir haben ein europäisches Problem von diesen Kräften. Weil das sind nicht Kräfte, die dieses Europa voranbringen wollen, die dieses Europa nach außen zu einer Kraft machen wollen. Das Problem haben wir. Auch wenn wir jedes Mal, wie in der Schweiz, sagen können, die SVP hat 27%, also sind, so viel kann ich noch rechnen, 73% nicht dafür. Ich kann sagen, Affaire classe, wir müssen es gar nicht diskutieren, ist alles in Ordnung, eben nicht. Kräfte, die so militant sind, und die sind militant, die sind nicht einfach kompromisslerisch, die machen schon dann Kompromisse, wenn es nicht anders geht. Da bewirtschaften sie sogar den Kompromiss. Aber sie sind unglaublich stark, weil sie so militant sind. Stimmungen schaffen und die Chance, dass sie stärker werden oder dass sie ganz rechts werden, dass wir vielleicht, ich wage es zu sagen, vielleicht erlebe ich das nicht mehr, in 10, 15 Jahren einen europäischen Faschismus, einen neuen haben. Das ist alles nicht auszuschließen.
Das heißt, die Frage war ja nach, ob Europa da in zwei Blöcke zerfällt. Ja. Was würde das, wenn es so käme, ja, also Spaltung sich vertieft auf verschiedenen Ebenen, was würde das für Deutschland bedeuten, dass er nicht nur geografisch mittendrin ist, sondern als größtes und wirtschaftlich mächtigstes Land Europa ja auch quasi von der ganzen Funktion her für Ausgleich, für Koordination sorgen muss, Europa im Gleichgewicht zu halten. Jedenfalls erwarten das auch viele von Deutschland.
Also ich glaube in der Tat, dass Deutschland bedroht ist dadurch. Also einmal durch ein Italien, das wirtschaftlich schwach ist, weil Italien ja ein sehr wichtiges Land ist. Es ist die drittgrößte Volkswirtschaft der EU. Es ist eine Gründernation der EU. Es ist mit 60 Millionen ein bevölkerungsstarkes Land mit einer wichtigen mittelständischen Wirtschaft, einer exzellenten Wirtschaft. Und wenn ein solches Land einen Schuldenberg von 2,7 Billionen aufhäuft und rund 150% seines Bruttoinlandsproduktes da defizitär steht, dann ist das natürlich für Deutschland und für den Euro schon auch ein erhebliches Problem.
Das geht schon seit 20 Jahren.
Das geht seit 20 Jahren, aber mit steigender Tendenz. Und Draghi hatte das mit seiner Reputation, Mr. Euro, und seinen Reformen, neues Wettbewerbsrecht in Italien, versucht, das Bildungswesen zu reformieren, versucht, die Justiz im Ansatz zu reformieren, war auf einem guten Weg. Aber das ist die Frage, wird der jetzt fortgesetzt? Und wenn nicht, dann ist es, glaube ich, für den Euro und damit auch für Deutschland schon extrem suboptimal. Das ist die finanzielle Seite. Und die politische Seite, da muss ich sagen, nochmal zu meiner Ausgangsthese zurückkommend, für mich sind diese Figuren wie Marine Le Pen und Meloni und andere Symptome einer einer tiefen Krise der EU. Und ich glaube, dass wenn wir nicht, was Sie, Herr Mayer, eben gesagt haben, die in Anführungszeichen normalen Leute ins Boot holen und die Probleme benennen, die da sind, wenn wir das weiter nicht tun, sondern das unter den Teppich kehren, dann fliegt uns das um die Ohren. Wenn ich hier in Berlin erlebe, dass jüdische Mitbürger es kaum wagen können, durch Neukölln zu gehen und Hebräisch zu sprechen, geschweige denn die Kippa zu tragen. Wenn ich miterlebe, dass jüdische Bürger ihre Kinder in Kindergärten bringen müssen, wo Polizeischutz ist, dann ist das ja nur ein Indiz unter vielen dafür, dass die Integration, das kommt natürlich von rechter deutscher Seite, klar, aber nicht nur. Und dann ist ein Indiz dafür, dass die Integration nicht ganz perfekt gelungen ist, um es extrem zurückhaltend zu formulieren. Und da könnte man noch eine Reihe weiter Beispiele. Wenn wir das weiter tabuisieren, und stattdessen sozusagen Minoritätenprobleme extrem in den Fokus stellen, aber die Kernprobleme extrem in den Schatten, dann werden die Melonis weiter zunehmen. Und das ist meine große Sorge. Sina,
das ist wunderbar ausgeführt, was wirklich auf linker Seite auch in Deutschland überhaupt noch interessiert. Linksgrün interessiert sich für den globalen Süden, nicht für Neukölln und die Situation in Neukölln. Der globale Süden ist das große neue Wunderwort. Da ist eine Abkehr. Sie interessieren sich auch nicht wirklich um Europa. Sie interessieren sich auch nicht wirklich um die, für die sie eigentlich angetreten sind. Zur demokratischen Linke gehört die Arbeiterbewegung. Das ist ihr Feld. Dort sind sie überhaupt nicht mehr. Sie interessiert sie nicht, sogar eine gewisse Verachtung. Und sie haben dafür immer eine ökonomische Lösung. Sie sagen, ja, wir machen das Bürgergeld, das ist gut. Wir machen, ich weiß nicht, wir schaffen Hartz IV ab, machen etwas Besseres. Aber das Problem ist ein kulturelles. Mhm. Wir haben heute einen Kulturkampf. Und dieses Gefühl, die Arbeiterbewegung war mal eine kulturelle Bewegung, eine Bildungsbewegung. Das ist übrigens auch die CDU, ich meine, bitte sehr. Der Ortholiberalismus sogar hat diesen Aspekt, hat diesen kulturellen Aspekt. Und das fehlt, fehlt. Wir sind nur noch reduziert aufs Ökonomische.
Herr Brok, müssen wir uns in Deutschland da ganz warm anziehen, wenn wir mal die ganzen Nachbarschaft in der Europäischen Union ansehen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Frankreich, Spanien, Portugal meine ich jetzt als Ausnahmeländer, wie auch in Dänemark gibt es eine starke rechte Partei, Schweden, es gibt die wahren Finnen, die in Finnland auch nicht gerade machtlos sind, es gibt Polen, es gibt Tschechien, Slowakei, alles nicht sehr stabile politische Systeme, auch Parteiensysteme. Ungarn kennen wir, Slowenien, Kroatien, von Rumänien und Bulgarien gar nicht zu sprechen. Das heißt, ein Großteil unserer Freunde in der Europäischen Union leben in politischen Verhältnissen, die uns eigentlich Angst machen müssen.
Ich glaube, wir sind nicht besser. Wir haben die AfD, wir haben Wagenknecht und andere. Wir haben bestimmte andere Probleme in unserem Land. Ja, es ist keine europäische Spaltung. Wir haben diese Spaltung in jedem einzelnen Land, mehr oder weniger stark. Und deswegen muss ich Herrn Mayer hier recht geben. Dies ist eine Frage, dass Arbeitnehmer, Mittelstand sich nicht ernst genommen fühlt, weder kulturell noch was die soziale Frage angeht. Wenn man jetzt in Berlin 3.500 Euro verdienen muss, also eine vierköpfige Familie, um dasselbe Geld zu haben, wie derjenige, der das Bürgergeld kriegt, der vergleichbar, dann kommen Sie genau zu diesen Punkten hin, die Sie da sehen müssen. Was wir tun müssen, es wird eben auf Europa geschoben und die anderen. Wir haben das Problem in allen demokratischen Gesellschaften. Und deswegen müssen wir dafür Sorgen tragen, wenn wir zu Europa kommen, dass die Identität einer Nation und Europa nicht im Widerspruch steht, sondern ein Teil ist. Helmut Kohl hat gesagt, die Pfalz ist meine Heimat, Deutschland ist mein Vaterland, Europa ist meine Zukunft. Das gehört alles zusammen. Und wenn man Europa nur sagt, alles, und dann machen wir große kulturelle Geschichten und das Gendern wird europaweit beschlossen, kann es ja gar nicht beschließen, aber dieses Image entsteht, ist das eine Katastrophe, wo die Menschen nicht mehr mitmachen. Der Begriff Heimat, jemand hat es ja erwähnt, ist außerordentlich wichtig. Leute möchten Heimat im Sinne von heimlich haben. Das wurde ja in Deutschland von bestimmten Leuten ja als rückständig und kolonialistisch bezeichnet, wenn ich eine Diskussion sehe. Und das muss man, glaube ich, machen. Meine größte Sorge habe ich, was in Europa passieren kann. Dies ist ein Kampf, den wir in allen Nationalstaaten machen müssen. Meine größte Sorge ist, wenn ich mir Berlusconi und Salvini angucke, und was Europa angeht, ist die Frage des Bestandes des Rechtsstaates und der Unabhängigkeit der Rechtsprechung. Das ist der einzige Punkt, vor dem ich Sorge habe, dass die Orbánsche und Kaczynskische Politik, die genau da angesetzt haben, auch der Berlusconi hat schon vor 15 Jahren alle Richter als Kommunisten bezeichnet.
Kann Frau Meloni die Axt an das italienische Verfassungsgefüge setzen?
Nein, sie kann es nicht, weil sie keine Zweidrittelmehrheit hat. Sie hat eine absolute Mehrheit. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, gerade weil sie keine Margen hat, politisch-ökonomische Revolution zu machen. Sie kann nicht viel machen. Und sie hat vor allen Dingen, was sie nicht machen kann, und das ist auch der große Unterschied zu der Finanzkrise und zu Griechenland und warum ich glaube, dass diese Vergleiche etwas an den Haaren gezogen sind. Wir sind in der umgekehrten Situation. Wir kriegen Geld von Europa massiv momentan. Italien, was viele vergessen, auch Kommentatoren in diesen Tagen, die ich sehe in Zeitungen, die unglaubliche Sachen geschrieben haben, so von wegen, die nehmen unser Geld und dann verabscheuen sie uns noch. Ein sehr berühmter Kommentator hat es gesagt und hat schon wieder erzählt, hat schon wieder so geschrieben, als wäre Italien kein Nettozahler. Italien war immer Nettozahler in Europa. Und deswegen müssen wir keinen anderen Nettozahler das Geld nehmen. Ja? Wir kriegen das Geld aus einem Fonds.
Weiß in Deutschland keiner.
Bitte?
Weiß in Deutschland keiner.
Eben, nein.
Das ist einer der Fehler.
Aber was ich sagen wollte, genau weil sie da keinen Raum haben wird, Politik zu machen, wird sie natürlich woanders Politik machen müssen. Und ich fürchte, da wird sie eben eine Konvergenz mit Polen und Ungarn sogar suchen. Ich meine, Polen ist seit letzten Herbst in einem institutionellen Konflikt mit den europäischen Institutionen. Mhm. Das ist etwas, was wir noch nie gesehen haben. Mhm. Und ich denke, Sie sind die Experten, aber wir riskieren sogar, dass Polen aus Europa rausgeschmissen wird. Was passiert, wenn ein Verfassungsgericht sagt, unser Gesetz steht höher als das europäische Gesetz? Und Meloni hat das indirekt bedroht. Ich bin fertig. Sie hat gesagt, wir wollen Souveränität zurücknehmen nach Italien. Was bedeutet das? Das macht mich wirklich, das finde ich sehr bedrohlich.
Christina, was bedeutet dieser Befund für Europa, für die Europäische Union, gerade in einer Zeit, in der der Zusammenhalt besonders wichtig wäre? Der Überfall auf die Ukraine, die feindselige Haltung von Russland. Wir wissen nicht, was mit diesen beiden Gaspipelines in der Ostsee heute passiert ist, mit diesem Druckabfall und diesen Explosionen. Es folgt aus allem wahrscheinlich eine große Inflation, eine Rezession in vielen europäischen Staaten. Können wir uns eigentlich einen solchen Zustand der Europäischen Union, in dem sie sich im Moment befindet, überhaupt leisten?
Also er ist insofern furchteinflößend, weil dieser Trend da ist, Donald Trump, America first, nicht? Und jetzt heißt es Poland first oder Hungary first oder Italy first. So. Und das ist, glaube ich, der ganz gefährliche Trend, dass man sagt, komm, EuGH, forget it. Die europäischen Spielregeln, zweitrangig. Das nationale Recht zählt. Und wenn es uns passt, das europäische. Aber nur, wenn es uns passt. Wir wollen das Geld aus Brüssel, aber wir wollen es nicht an die Spielregeln halten. Und wenn natürlich ein Land wie Italien ein solches Kaliber von der Größe, von dem Stimmrechtsanteil in der EU, da kann ja Orban nur von träumen, in diese Richtung geht, die EU sozusagen auf der Rechtsebene als zweitrangig zu behandeln und sich selber nach vorne zu schieben, dann wird es brandgefährlich für die EU. Das ist das ganz große Problem.
In Deutschland auch.
In Deutschland gibt es die auch, Herr Bruck, völlig, völlig richtig. Und um noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückzukommen, was können wir denn jetzt dagegen machen, dass sich nicht die Melonis und Le Pens und Salvinis immer mehr vermehren? Ich glaube in der Tat, dass wir von einer Tabuisierung in der EU wegkommen müssen, von einer Tabuisierung der Verhältnisse. Stichwort Heimat. Meine Heimat ist Essen. Ich bin Essener. In Essen spielen libanesische Clans eine fast so große Rolle wie in Berlin. Das heißt Berlin, Bremen, Essen, Celle in Niedersachsen. So, ein Beispiel, nur als Beispiel zu nennen. Indem die Stadtverwaltungen gehen hin und laden Experten ein, die sie aufklären sollen über die kulturellen Besonderheiten dieser Neubürger. In dem Moment, wo diese Experten es wagen, den Begriff Clan zu benutzen, ist oder Rassismus. Mafia, ist aus. Ja. Gut, ja. Und von dieser Tabuisierung müssen wir runter.
Sie haben 40 Sekunden
teilen die beiden. Ja. Die 40 also Sekunden. 20. Ja. Das Wesentliche ist, dass wir wegkommen aus dieser neuen Klassengesellschaft, einer Elite, die sehr akademisch geprägt ist, zu der wir alle gehören, und die Leute, die zum Beispiel einen Beruf gelernt haben. Wir haben eine Klassengesellschaft, eine Schicht, die eine kulturelle Hegemonie errungen hat. Ich gehöre dazu, meine Freunde gehören dazu, aber das ist nicht die Demokratie an sich. Ja.
Also Identität, auch eine nationale Identität innerhalb Europas finden, nicht als Widerspruch, sondern als Bestandteil desselben. Das Zweite ist, dass die Arbeitnehmer sich wiederfinden. Die werden zurzeit von keiner Partei in Deutschland oder in vielen anderen Ländern vertreten. Das sind in allen Parteien Akademiker und Intellektuelle. Und der dritte Punkt ist, ich bin nicht so ganz pessimistisch. Denn wie bei den Krisen, mit der Finanzkrise, der Flüchtlingskrise, am Ende des Tages werden die Leute wieder begreifen, das Problem kriegt man gelöst und gemeinsam mit Europa und keiner kriegt es national hin.
Das Thema wird uns noch lange erhalten bleiben. Ich bedanke mich bei Tonia Mastroboni, bei Elmar Brok, bei Frank Ameyer und bei Ralf Siener. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Streit um den Gaspreis. Wie viel müssen die Bürger stemmen? Bleiben Sie bei uns.